Das christliche Kreuz zeigt einen unschuldig Leidenden. Das ist Anstoß. Es zeigt einen Gegeißelten, einen Gemarterten. Das ist ein Spiegel abgründiger Gewalt. Das schreibt Jan-Heiner Tück. Der Professor am Institut für Systematische Theologie und Ethik der Universität Wien hat ein Buch über das Kreuz geschrieben. Krux, so heißt es, und die Anstößigkeit des Kreuzes. Professor Tück ist bei uns im Studio. Guten Tag.
Guten Tag.
Krux, so lautet der Titel Ihres Buches. Warum das lateinische Krux und nicht das deutsche Wort Kreuz?
Krux ist knapp und drastisch. Es macht vielleicht neugierig, das war die Hoffnung bei der Wahl dieses Titels. Und der Untertitel konkretisiert es dann ja auch über die Anstößigkeit des Kreuzes.
Und Krux hat das Kreuz natürlich auch.
Genau, im Buchstaben X. Gewissermaßen das gekippte Kreuz, und damit sind wir dann eigentlich schon beim Thema, wie lässt sich angesichts der gesellschaftlichen Problematisierung über das Kreuz neu nachdenken, welche Anstöße sind mit diesem anstößigen Symbol verbunden, das ist quasi die Grundfrage, die zum Buch geführt hat.
Es lohnt sich auch darüber neu nachzudenken, weil das Kreuz auch zunehmend aus den öffentlichen Räumen, aus weltanschaulicher Neutralität verschwindet. Nun will Ihr Buch aber kein Klagelied auf dieses Verschwinden des Kreuzes sein. Was hat Sie denn dazu bewogen, dieses umfangreiche Buch über das Kreuz zu schreiben?
Ja, der Anlass ist biografisch. Im Jahr 2018 hat das Rektorat der Universität Wien die klassischen Hörsäle der katholischen Theologie transferiert und gleichzeitig angekündigt, die Hörsäle ab jetzt fächerübergreifend nutzen zu wollen. Damit war dann verbunden, dass die religiösen Symbole aus den Hörsälen verschwunden sind. Also die weiße Wand regiert jetzt gewissermaßen. Und die Idee zu dem Buch war, diese weiße Wand jetzt neu mit Projektionen des Kreuzes zu bespielen und das interdisziplinär zu tun, um deutlich zu machen, nicht nur im Bereich der Theologie wird über das Symbol des Kreuzes nachgedacht, sondern auch in anderen Disziplinen, Kunst, Musik, Literatur, Philosophie. Deswegen versucht das Buch eben auch ein ganzes Panorama an unterschiedlichen Zugängen zu bieten, um die Komplexität, die Vielschichtigkeit des Kreuzes aufzuweisen. Balthasar hat mal gesagt, das Kreuz sprengt jedes System. Insofern hat das unsystematische, fächerhafte durchaus auch seinen Sinn, wenn es ums Kreuz geht.
Ja, und insofern blicken Sie auch in Ihrem Buch über den Tellerrand der christlichen Religion hinaus. Kunst, Literatur, Philosophie, Sie haben es angesprochen. In Freiheit gebunden, Odysseus am Mast als Modell des Gekreuzigten, so lautet dann auch das erste Kapitel Ihres Buches. Das heißt, das Christentum hat gar nicht ein ursprüngliches Copyright auf das Symbolbild des Kreuzes?
Gut, also Kreuze hat es natürlich schon lange vor dem Christentum gegeben, auch in der Kultur der Jäger und Sammler als Markierungszeichen oder als Geborgenheitssymbol. Aber es ist halt interessant, dass die Kirchenväter nicht nur den Dialog mit der griechischen Philosophie geführt haben, sondern tatsächlich auch manche Mythen aufgegriffen haben und in ihnen Präfigurationen, also Vorausdeutungen auf das Kreuz gesehen haben. Und hier rückt eben Odysseus, der sich freiwillig an den Mast des Schiffes binden lässt, um die Gefahr der Sirenen zu bestehen, ins Zentrum der deutenden Aktivität der Kirchenväter. Und es gibt einen ganzen Fächer von Deutungen. Besonders interessant war für mich, dass der quasi an den Mast gebundene Odysseus als aufrecht stehender ein Modell für den Christen, der sich freiwillig an Jesus Christus, den auferweckten Gekreuzigten, bindet, ist. Und das hier im griechischen Wort orthos, aufrecht, recht, auch ein Link zur orthodoxen Bezeugung des Glaubens gesehen wurde. Und die Sirenen teilweise eben auch als Symbole von Fehldeutungen und heterodoxen Interpretationen des Christentums gesehen wurden. Also da tut sich ein ganzer Fächer von Deutungen auf, und das war durchaus spannend, das mal aufzuweisen.
Ja, da gibt es ja einige Brücken zur griechischen Philosophie. Ein anderes Kapitel heißt der gekreuzigte Gerechte, Platons Politeia als Fremdprophetie. Was hat es damit auf sich?
Ja, es gibt eine elektrisierende Stelle in Platons Politeia, die lange übersehen wurde. Und zwar gibt es da einen Dialog zwischen Sokrates und Glaukon über den wahrhaft Gerechten in einer ungerechten, von Korruption durchfurchten Welt. Und dann wird die Frage erörtert, wie wird es einem wahrhaft Gerechten wohl ergehen? Und interessant ist, dass Platon hier dem wahrhaft Gerechten prognostiziert, dass er verlacht, verhöhnt, am Ende gegeißelt und gekreuzigt wird. Das ist deshalb erstaunlich, weil Sokrates ja zum Tod mit dem Schierlingsbecher verurteilt wurde im Asebi-Prozess, aber nicht zum Kreuz. Und zweitens ist interessant, dass christliche Märtyrer vor Gericht auf diese Stelle in Platons Politeia verwiesen haben, um den Richtern, den paganen Richtern deutlich zu machen, ihr verurteilt uns jetzt, obwohl wir gerecht sind und ihr seid Akteure der ungerechten Welt. Wollt ihr nicht darüber nochmal nachdenken? Und tatsächlich in den Märtyrerakten ist zu lesen, dass der Richter des Apollonius dann tatsächlich ihm nochmal 2-3 Tage Bedenkzeit gibt, ob er nicht doch quasi einen Weg findet, dass er den römischen Opferauflagen Genüge tut, um sein Leben zu retten. Er wolle ihn ja gar nicht zum Tode verurteilen. Er sei jetzt hier nur quasi Agent der römischen Religionspolitik. Aber Apollonius bleibt dabei und geht dann auch ins Martyrium.
Da geht es natürlich auch ganz massiv um Deutungshoheiten, nicht? Dass man da auch griechische Philosophie hernimmt, um die eigenen Ideen zu begründen. Sowas hat es ja immer in der Geschichte gegeben. Ihr Buch ist auch ein Parforce-Ritt durch die Geschichte und Kreuzestheologie. Was sind denn da die entscheidenden, vielleicht auch wichtigen Wegmarken, wenn man das überhaupt so sagen kann?
Ja, es ist ein ganzer Fächer von Perspektiven. Natürlich kommen auch biblische Passagen vor, etwa das Ringen Jesu im Garten Gethsemane. Hätte der Sohn nicht auch gegen den Willen des Vaters rebellieren können, sich empören können, sich auflehnen können? Dieser Frage gehe ich nach. Dann aber natürlich die großen klassischen Entwürfe: Anselm von Canterbury, Thomas von Aquin, Martin Luther. Und dann vielleicht etwas, also ja, origineller oder ungewöhnlicher, der Versuch eben auch Perspektiven aus der Literatur und Philosophie einzublenden. Also Dostojewski, wie er in Basel im Museum vor Hans Holbeins Bild der tote Christus im Grabe steht und geradezu versteinert gar nicht mehr wegkommt von diesem Gemälde, weil er hier etwas sieht, was er noch nie gesehen hat. Nämlich das Todsein des toten Christus mit anatomischer Präzision gemalt. Man muss sich vorstellen, Dostojewski war gewissermaßen die österlich-triumphalen Ikonen der Ostkirche gewohnt und sieht dann dieses Kasamstagsbild und ist total verstört. Und wie er das dann im Roman Der Idiot verarbeitet und mehrere Lesarten dieses Holbeinschen Bildes bietet, also einerseits quasi vor diesem Bild kann man den Glauben verlieren, also dass Holbein quasi den neuzeitlichen Atheismus im Bild vorweggenommen habe, oder die andere Lesart, dass er quasi unmittelbar vor dem Kipppunkt zu Ostern hin die tiefste Erniedrigung am Kasamstag durch diesen toten Leichnam Christi zum Ausdruck gebracht habe. Und ja, bei Nietzsche, was auch weniger bekannt ist, also man weiß, dass er die Mitleidsethik des Christentums scharf abgelehnt hat, dass er quasi auch am Ende ein Buch Der Antichrist geschrieben hat. Was weniger bekannt ist, dass Nietzsche am Ende eine Annäherung an den Gekreuzigten vorgenommen hat, weil er in seiner Haltung den Feinden gegenüber eine Bejahung des Lebens gesehen hat, die ihn an das Dionysische erinnert hat. Also Jesus hat eine Lebenspraxis generiert, deren Kühnheit darin besteht, dass er selbst die, die ihn verneinen, am Ende bejaht, wenn er ruft, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Eugen Biese hat gesagt, hier hat Nietzsche tiefer gesehen, was das Proprium der jesuanischen Feindesliebe und der Bewährung dieser Feindesliebe am Kreuz ist, als alle klassischen kreuzestheologischen Entwürfe.
Also für die großen Schriftsteller ist dieses Kreuz auch immer eine Herausforderung und ein Motiv, das immer wieder aufgegriffen wird. Hier im Kölner Dom, wenn es um Kreuzestheologie geht, kann man auch sehr schön das Gerokreuz sich anschauen. Dort ist auch zum eine der ersten Male gezeigt, wie der Leib wirklich leidet, wie er erschöpft ist, wie er wirklich tot ist, ganz tot ist. Das hat damals viele schockiert, weil vorher da hat er immer nur so einen friedlich schlafenden Gesichtsausdruck gehabt. Das ist ja auch eine wichtige Wegmarke, die wir da sehen. Nun ist und bleibt es aber so, dass das Kreuz anstößig ist. Es zeigt eine Folterszene. Warum hat denn das Christentum diese enorme Bedeutung auf dieses Kreuz gesetzt? Wäre es nicht viel schöner und hoffnungsvoller, den auferstandenen Erlöser als Bild der christlichen Religion in den Mittelpunkt zu rücken? Sie sprachen gerade von den orthodoxen Ikonen, die ja ein ganz anderes Bild in den Mittelpunkt rücken, ein Bild des auferstandenen Erlösers.
Ja, dennoch kann man Ostern nicht feiern, wenn man nicht zuvor auch der Passion gedacht hat. Also würde im Osterjubel der Gottesverlassenheitsschrei untergehen, würde man auch die tiefe Freude, die das Leid nicht verdrängen muss, weil sie hindurchgegangen ist, gar nicht erreichen. Deswegen gehören Kreuz und Auferstehung natürlich zusammen. Und man muss sogar sagen, Leben, Tod und Auferstehung gehören als Trias zusammen, weil sich vom Leben Jesu erst erschließt, wofür er eigentlich gestorben ist. Ja, und wenn man jetzt vom Symbol des Kreuzes ausgeht, das ja eine vertikale und eine horizontale verschränkt, dann steht zunächst vielleicht die vertikale für die Transzendenzoffenheit, für die Gottesliebe, während die horizontale für die mitmenschliche Weite, die Nächstenliebe steht. Und diese Gottes- und Nächstenliebe hat Jesus in der Bergpredigt radikalisiert, indem er Gewaltverzicht, Feindesliebe gepredigt hat. Und das ist nicht nur ein hypermoralischer Imperativ geblieben, sondern das hat er eben auch sterbend eingelöst. Und von daher würde ich schon sagen, dass das Proprium der jesuanischen Botschaft verdichtet zum Ausdruck kommt im Symbol des Kreuzes, das natürlich einen ganzen Fächer auch von problematischen Ausdeutungen gefunden hat, warum es heute auch teils als anstößig empfunden wird.
Also auch Alleinstellungsmerkmal des Christentums. Der Islam hat überhaupt gar keine Bilder, Judentum auch nicht. Und das Christentum kommt mit dieser Folterszene daher. Das ist schon provozierend auch.
Ja, also man muss natürlich unterscheiden zwischen Kreuzen ohne Korpus und Kruzifixen mit Korpus. Aber gerade also die Kruzifixe provozieren natürlich insofern, als sie tatsächlich einen Hingerichteten zeigen. Das hat psychologisch Kritik, pädagogisch Kritik auf den Plan gerufen. Ist das für Kinder, für Jugendliche überhaupt zumutbar? Das hat auch theologisch Kritik hervorgerufen. Wird hier nicht letztlich ein sadistisches Gottesbild transportiert? Braucht der Vater etwa das Opfer des Sohnes, um sich über den Zorn, über die Sünden der Menschen quasi besänftigen zu lassen? Das sind alles problematische Deutungen, die man natürlich auch auf dem Schirm haben muss. Und heute in einer interreligiös gefärbten Situation muss die Theologie natürlich auch sich selbst mit den Augen der anderen sehen lernen. Das heißt, realisieren, dass in der Erinnerung von Juden das Kreuz eben auch mit Antijudaismen befrachtet ist. Sie sind jahrhundertelang als Gottesmörder beschimpft worden. Auch die Muslime, in deren Affekthaushalt ist das Kreuz mit den Kreuzzügen verbunden. Deswegen ist es im öffentlichen Raum schon wichtig, genau darüber nachzudenken, wo, wie und auch wer dieses Symbol verwendet und mit welcher Absicht.
Also es ist schon missbraucht worden, das Kreuz, ja, auch.
Auf jeden Fall.
Im Militär ist es auch missbraucht
worden. Im Militär, also ich komme gerade von einer Priesterfortbildung aus Münster, da hat mich ein Militärseelsorger darauf hingewiesen, dass quasi auf den deutschen Panzern natürlich das Logo der Bundeswehr, was ein stilisiertes Kreuz darstellt, immer noch zu sehen ist. Und das sind natürlich komplexe historische Symbolentwicklungen, die quasi von Konstantin, der den Traum vor der Schlacht an der Milvischen Brücke hatte, wo ihm quasi ein Kreuz gezeigt wurde. In diesem Zeichen wirst du siegen über die mittelalterlichen Kreuzzüge und quasi militärische Instrumentalisierungen des Kreuzes als Siegeszeichen bis hin zu Patriarch Kyrill, der mit dem Kreuz in der Hand Waffen segnet. Das sind sehr dunkle Hypotheken, die mit der Verwendung des Kreuzes, der missbräuchlichen Verwendung des Kreuzes zusammenhängen. Die
man natürlich kritisch ich sage das mal provokant. Da könnten jetzt einige sagen, jetzt reicht es wirklich. Also das Kreuz, Antijudaismus, Sie haben es angesprochen, das Kreuz in den Kreuzzügen, das Kreuz zur Rechtfertigung militärischer Einsätze. Also da ist schon so viel schiefgelaufen, das Kreuz ist nicht mehr zu retten.
Ja, also die Ambivalenz des Symbols ist klar, muss kritisch reflektiert werden. Es gibt aber gleichzeitig unverzichtbare Anstöße, die mit diesem Symbol eben auch verbunden sind. Ich fange mal an mit dem ersten Anstoß. Das Kreuz zeigt einen Leidenden und provoziert eine Gesellschaft, die das Leiden gerne verdeckt und verdrängt. Es zeigt einen Verwundeten, wir, die wir auch die eigene Verwundbarkeit oder wie es heute heißt, Vulnerabilität gerne vertuschen. Wir werden ermutigt, diese Verletzlichkeit durchaus zu thematisieren, die Leidenden, die Marginalisierten nicht aus dem Fokus der Aufmerksamkeit herauszunehmen, sondern den Stimmlosen eine Stimme zu geben. Da steckt also der praktische Appell zur Solidarität mit den Leidenden in dem Memoria Passionis mit drin.
Sie haben einen ganzen Fächer von Fragen aufgeworfen. Kann man das Kreuz, diese Folterszene, Kindern zumuten? Diese Frage haben Sie auch gerade gestellt. Wie ist da Ihre Antwort?
Also wir haben unseren Kindern sehr wohl nicht nur die Geschichten des Lebens Jesu gezeigt, sondern auch natürlich die Passion und die Szene, wo Jesus auf Golgotha stirbt. Ich halte es für ganz wichtig, Kindern frühzeitig auch die dunklen Seiten der Wirklichkeit mitzugeben, denn sie haben ohnehin ein waches Gespür dafür, dass die Welt nicht nur heil ist. Und im Gedenken oder im Zeigen der Passion Jesu hat eben die Erfahrung des Dunklen auch einen klaren Ort. Ja, und wenn man das quasi auch mit dieser Trias verbindet, Leben, Tod, österliche Auferweckung, dann hat das ja einen Sinnbogen, der auch Kindern durchaus vermittelbar ist.
Es kommt also immer darauf an, ich benutze mal dieses neudeutsche Wort, in welches Narrativ man das einbettet, denn grausame Szenen können Kinder verkraften, das wissen wir, die Grimmschen Märchen, nicht? Die sind voller, da werden andere Leute gefressen und müssen auf heißem Ofen tanzen und sonst was alles. Das Kinder können das verkraften, wenn es richtig eingebunden ist. Wie ist es denn mit dem Opfermotiv? Auch das haben Sie angesprochen. Gott opfert seinen einzigen Sohn. Da tun sich viele Menschen auch schwer mit dem Opfermotiv. Musste das denn sein? Musste Gott seinen Sohn opfern? Das ist doch überhaupt nicht souverän vom Allmächtigen.
Ja, das ist natürlich die verstörende Grundfrage, die viele Kritiker des Kreuzes auch stellen. Hier würde ich zunächst mal auf der Sinnlinie auch der biblischen Aussagen sagen, nicht Gott braucht das Opfer, sondern wenn überhaupt, braucht der Mensch ein Angebot, um aus seinem Schlamassel herauszukommen. Und am Kreuz wird gewissermaßen ein Weg gewiesen. Ja, im Johannesevangelium heißt es, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern gerettet wird. Aber selbst diese Deutung, das Kreuz als Ernstfall der Liebe Gottes zu uns, hat natürlich ein plurales Spektrum an weiteren Deutungen freigesetzt. Heute, um es verkürzt zu sagen, versucht man die Quintessenz der rettenden und versöhnenden Kraft des Kreuzes durch die Kategorien Stellvertretung und Solidarität zum Ausdruck zu bringen. Also Christus ist der, der am Kreuz an die Stelle derer tritt, die aufgrund eigener Schuld in den Status der Verlorenheit hineingekommen sind. Und an diesem Ort der Verlorenheit ist er quasi der Mitverlorene, der einen Weg aus dieser Ausweglosigkeit bahnt und zugleich ist er am Kreuz derjenige, der mit den Leidenden, mit den Entwürdigten solidarisch ist, sodass er den Entwürdigten das gibt, was ihnen sonst vorenthalten wird, würde.
Wir müssen das sprachlich vermitteln, das ja. Kreuz. Wir müssen das, ich sag's nochmal, in Narrative einbetten. Hier im Domradio hängt auch ein Kreuz hinter Ihnen. Wie ist das Kreuz mit Korpus, ohne Korpus? Was, ja. Wie ist das bei Ihnen zu Hause? Haben Sie ein Kreuz mit Korpus dort hängen?
Wir haben ein kleines Kreuz mit einem angedeuteten Korpus. Aber ich würde sagen, also neben diesem Motiv der Memoria Passionis, die die Aufmerksamkeit der Leidenden wachhält, endet in der Betrachtung des Gekreuzigten auch die Banalisierung des Bösen. Das Kreuz spiegelt uns, gerade Luther hat darauf immer wieder hingewiesen, spiegelt uns die eigene Fehlbarkeit und Schuldanfälligkeit. Wir sind nicht so perfekt, wie wir gerne sein würden und wie wir es oft simulieren. Wir sind alle in der Meister in der Kunst, andere zu bezichtigen, was nach Odo Marquardt immer darauf hinausläuft. Also wenn man Meister in der Kunst ist, es nicht gewesen zu sein, so heißt das Diktum, ist man zugleich jemand, der mit dem Finger auf andere zeigt, um selbst besser dazustehen. Dieser Mechanismus wird in der Betrachtung des Gekreuzigten unterbrochen und eben dann zugleich auch angeleitet zu einer Kultur der Vergebung, die den anderen nicht festlegt auf das, was er verbockt hat, sondern ihm einen Raum gibt, mit seinen Fehlern so umzugehen, dass er sich bessert. Etwas, was wir von anderen ja auch gerne für uns selber wünschen. Und unsere Gesellschaft, die von Polarisierung und Fragmentierung gekennzeichnet ist, braucht dringend diese Kultur der Vergebung, die dem anderen eben den Spielraum lässt, neu zu werden, ihm eine neue Zukunft zu offerieren und ihn nicht auf die fehlerhafte Vergangenheit zu fixieren.
Gedanken, die man durchaus auch mal vor einem Kreuzbild meditieren kann. Das Kreuz in der bildenden Kunst ist natürlich auch sehr vielfältig und eindrucksvoll. Krux über die Anstößigkeit des Kreuzes heißt Ihr Buch. Da haben Sie ein Bild auf der Titelseite. Das ist auch sehr eindrucksvoll. Was ist das für ein Bild?
Ja, das ist eine Kreuzesdarstellung, die im Erzbischöflichen Palais Wien hängt. Diese Kreuzesdarstellung ist, wie man sehen kann, mit Löchern durchfurcht. Das erinnert an den Sturm aufs Erzbischöfliche Palais durch die Hitlerjugend im Oktober 1938 und hat einen theologiepolitisch brisanten Hintergrund. Damals, also der Anschluss Österreichs an Hitlerdeutschland war geschehen, hat Kardinal Innitzer eine Andacht gehalten vor etwa 7000 jungen Katholikinnen und Katholiken und hat ein Wort geprägt, was sofort eingeschlagen ist. Er hat nämlich gesagt: Wir haben nur einen Führer und der heißt Christus. Das war natürlich in einer Führerdiktatur eine klare Ansage und hat also zu einem emphatischen Begeisterungssturm bei den jungen Katholiken geführt, aber am Folgetag dann eben auch eine Racheaktion der Nazi-Anhänger, die letztlich in der Stürmung des Palais gemündet hat und eben in der Perforierung und Malträtierung des Kreuzes. Und man hat klugerweise diese Attacken, diese Beschädigung nie restauriert. Insofern hängt dieses Bild bis heute im Erzbischöflichen Palais und ist so eine Art Erinnerung einerseits an die Barbarei im Zeichen des Hakenkreuzes und andererseits auch die Erinnerung an einen punktuell dagewesenen Widerstand der jungen Katholikinnen und Katholiken gegen die Nazi-Diktatur. Historiker gehen davon aus, dass es quasi die größte Widerstandsaktion zur Zeit des Dritten Reiches gewesen sei. Wir wissen alle, die Gleichschaltungspolitik hat sowas von vornherein vereitelt. Es ist jedenfalls ein denkwürdiges Datum, das hier in diesem Bild eine Verdichtung gefunden hat.
Also das beschädigte Kreuz auch als Symbolbild erzählt eine eine Geschichte, Krux über die Anstößigkeit des Kreuzes. So heißt das Buch von Jan-Heiner Tück. Der Professor am Institut für Systematische Theologie und Ethik der Universität Wien beleuchtet in seinem Buch das christliche Kreuz historisch und er wirft einen Blick auf das Kreuz aus der Perspektive von Philosophie, Kunst und Literatur. Ein anregendes Buch, sehr lesenswert, Krux über die Anstößigkeit des Kreuzes. Das Buch ist im Herder Verlag erschienen. Es kostet 28 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.